BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Wir erinnern uns, anfänglich waren die Erwartungen der westlichen Politiker bezüglich der Wirkung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen groß. Bruno Le Maire, der damalige französische Wirtschaftsminister, verkündete im März 2022, wir werden den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft herbeiführen. Bekanntlich kam es nicht dazu und es war auch nicht überraschend, denn Ökonomen waren durchaus skeptisch bezüglich der Wirksamkeit der Sanktionen. Grund genug, das Thema nun, mehr als 3 Jahre nach Kriegsbeginn, noch einmal zu betrachten. Und das machen wir heute in BTO Refresh.
Für die großen und kleinen Investitionen in Ihrem Unternehmen gibt's die Sparkasse. Ob Gewerbeimmobilie, Modernisierung oder Investition in moderne Technik, die passende Finanzierung gibt's bei uns. Einfach, sicher, fair. Wir sind für Sie da, vor Ort oder digital. www.mbs.de/Firmenkunden.
Ging es Ihnen am letzten Sonntag genauso wie mir? Ich war durchaus überrascht, als ich gelernt habe, dass die russische Wirtschaft gar nicht so klein ist. Zu Kriegsbeginn hieß es, ach, was soll Russland schon stemmen, die russische Wirtschaft ist ja kleiner als die von Italien. Nun wissen wir, dass das nicht stimmt. Kaufkraftbereinigt ist die russische Volkswirtschaft die größte Volkswirtschaft Europas, sogar noch vor Deutschland. Ich zitiere aus der Studie des Kiel Institut für Weltwirtschaft, die wir am letzten Sonntag hier besprochen haben.
Russland bleibt gemessen an der Kaufkraftparität die größte Volkswirtschaft Europas und investiert erhebliche Mittel in die Rüstungsproduktion. Es gibt fast 7% seines BIP und mehr als 35% seines Staatshaushalts für das Militär aus. Ein Vergleich der Militärausgaben in Kaufkraftparität zeigt, dass Russland insgesamt mindestens gleich auf mit den europäischen Ländern liegt. Nach Daten des International Institute for Strategic Studies gab Europa im Jahr 2024 gemessen an Kaufkraftparität weniger für Rüstung aus als Russland.
Der Krieg in der Ukraine dauert nunmehr 3,5 Jahre. Die Erwartung war damals, dass Russland aufgrund der Sanktionen relativ schnell in die Knie gehen würde. Ich erinnere an den damaligen französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, der im März 2022 verkündete, wir werden den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft herbeiführen.
We want to inflict severe damages to the Russian economy and to the Russian financial system. We just want to say stop to Vladimir Putin. We don't want to use weapons. We don't want to have any kind of military intervention, but we have the economic and the financial power. And we are totally determined to use all the economic and financial powers that we have in our hands. And when you are looking at the current situation, sanctions prove to be effective.
Ich war bereits damals skeptisch. So schrieb ich im Juli 2022 Folgendes im Handelsblatt.
Im April hat der russische Staat mit Öl- und Gasverkäufen so viel eingenommen wie in keinem der vergangenen 10 Jahre. Russland profitiert vom Preisanstieg auf dem Markt, obwohl es Öl mit zum Teil enormen Rabatten nach China und Indien liefert. Es ist nicht so einfach, den weltgrößten Energieexporteur zu sanktionieren. Wer es ernst meint mit dem ökonomischen Krieg, muss den Weltmarktpreis für Öl, Gas, Kohle und Rohstoffe senken. Es geht nur, wenn die Nachfrage reduziert oder das Angebot ausgeweitet wird. Beide Wege beschreiten die Politiker des Westens nicht konsequent.
Im Gegenteil, man glaubte damals, eine Rohstoff-Supermacht mit Nachfragebeschränkung sanktionieren zu können. Dabei gibt es viele Länder in der Welt, die nur zu gerne zugreifen und die Rohstoffe gerne kaufen, noch dazu, wenn sie günstiger sind. Oder noch besser, man kauft sie mit einem Abschlag aus Russland und verkauft sie mit einem Aufschlag an uns weiter, wie Indien es mit russischem Dieseltreibstoff gemacht hat.
We are very unhappy, I am, with Russia. And I'm disappointed in President Putin, because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there.
So based on that, we're going to be doing secondary tariffs. If we don't have a deal in 50 days, it's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. That can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it.
Schauen wir auf die aktuelle Lage. Der Internationale Währungsfonds prognostizierte ursprünglich einen drastischen Rückgang des russischen Bruttoinlandsprodukts um 8,5% für das Jahr 2022 und weitere 2,3% für das Jahr 2023. Die Realität war jedoch eine völlig andere. Russlands Bruttoinlandsprodukt fiel zwar 2022, aber nur um 1,2%. 2023 wuchs die russische Wirtschaft sogar um 3,6% und auch 2024 um weitere 3,8%. Mit diesen Zahlen übertraf das russische Wachstum auch westliche Volkswirtschaften. Nach Angaben des IWF wuchs Russlands Wirtschaft 2024 schneller als die der USA, die 2,8% wuchsen, Frankreichs mit 1,1%. Und Deutschland war ja einfach zu schlagen, wir hatten ja kein Wachstum. Dumm gelaufen, kann man da nur sagen. Doch woran lag es? Beispielsweise eine Studie der Carnegie Endowment mit dem Titel How Sanctions Have Changed Russian Economic Policy. Und da lernt man Folgendes. Statt des erwarteten wirtschaftlichen Kollapses führten die Sanktionen zu einer grundlegenden Neuausrichtung der russischen Wirtschaftspolitik. Mehr Fokus auf China und Iran und kein Versuch mehr, mit technologischer Entwicklung und Exportdiversifizierung die Wirtschaft umzubauen, stattdessen klarer Fokus auf die Rolle des Rohstofflieferanten für die Welt. Und dabei ganz klar die Einteilung von Ländern in freundliche und feindliche Kategorien. Hinzu kommt natürlich eine massive Militarisierung der Staatsausgaben. Vor allem aber ist es Russland gelungen, erfolgreiche Umgehungsstrategien für die Sanktionen des Westens zu finden. Nehmen wir als Beispiel die sogenannte Schattenflotte. Die Schattenflotte ist sicherlich die erfolgreichste Umgehungsstrategie Russlands. Gemeint ist eine Flotte von immerhin über 600 Öltankern. Diese meist veralteten, unter Billigflaggen fahrenden Schiffe ermöglichen es Russland, die $60 Preisobergrenze, die der Westen definiert hat, für russisches Öl zu umgehen. 2022 gelang das Russland nur für 20% der Öltransporte, 2024 bereits für 75%. Das heißt, russisches Öl konnte an Standorte geliefert werden, wo diese $60 Preisobergrenze einfach nicht umgesetzt wurde. Übrigens, mehr Informationen zum Thema Schattenflotte finden Sie im Aufsatz Russia's Shadow Fleet, a Masterclass in Sanctions Evasions. China wurde bereits 2023 zum größten Abnehmer von russischem Öl und damit hat Russland Saudi-Arabien als Hauptlieferant Chinas verdrängt. Der bilaterale Handel zwischen Russland und China wuchs 2022 um fast ein Drittel auf einen Rekordwert von 190 Milliarden Dollar. Auch Indien entwickelte sich immer mehr zu einem wichtigen Partner. Der Handel zwischen Russland und Indien wuchs von weniger als 10 Milliarden Dollar im Jahr 2022 auf über 60 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Ja, die Handelswege für Russland haben sich dramatisch verlängert. Das verursacht auch zusätzliche Kosten, einfach Transportkosten, aber es führt nicht dazu, dass der Handel zum Erliegen kommt. Der Rohstoffhunger der Welt ist einfach viel zu groß. Und genau deshalb haben sich die Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas nach einem kurzen Einbruch aufgrund der Sanktionen sofort wieder deutlich erhöht. 2024 sind die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr nach Angaben Russlands um 26% gestiegen. Doch nicht nur die Schattenflotte hilft Russland, die Sanktionen zu umgehen. Das gilt auch für den Zahlungsverkehr. Hier setzt Russland zunehmend auf alternative Zahlungssysteme, unter anderem Kryptowährungen. Chinesische oder indische Käufer zahlen zunächst in Yuan oder Rupien und diese werden dann über Offshore-Konten in Bitcoin, Ethereum oder Tether umgewandelt und schließlich in Rubel getauscht. Der Technologiesektor Russlands ist sicherlich am stärksten getroffen von den Sanktionen. Westliche Hochtechnologieexporte wurden weitgehend gestoppt. Aber auch hier konnte Russland zumindest teilweise sehr erfolgreich auf chinesische Alternativen umstellen. Jetzt kann man sagen, unter Umständen ist das noch nicht das technologische Niveau des Westens. Wir wissen aber aus anderen Podcasts und Diskussionen, dass China technologisch massiv aufgeholt hat. Zu guter Letzt vergessen wir nicht, auch der Finanzsektor ist nicht kollabiert. Zunächst gab es die Erwartung, dass aufgrund der Tatsache, dass die russischen Devisenreserven eingefroren wurden, im Prinzip das russische Finanzsystem in eine Schieflage geraten würde. Doch das passierte nicht. Die Einführung von Kapitalausfuhrkontrollen und eine zunächst erhebliche Zinserhöhung haben eine Bankenkrise verhindert. Insofern kann man auch immer die Frage aufwerfen, ob es wirklich so smart war vor dem Westen, die Devisenreserven Russlands einzufrieren, hat das doch, auch das haben wir bereits öfters im Podcast diskutiert, dazu geführt, dass die De-Dollarisierung zugenommen hat und immer mehr Notenbanken ihre Währungsreserven lieber umschichten, unter anderem in Gold. Dennoch besteht die Hoffnung, dass die Sanktionen mittelfristig wirken. Ja, die russische Wirtschaft war widerstandsfähiger als erwartet, aber für die kommenden Jahre geht man doch von einem deutlichen Rückgang des Wirtschaftswachstums aus. So das Kieler Institut für Weltwirtschaft, welches erwartet, dass in diesem Jahr die Wirtschaft in Russland nur noch um 1,5% wächst. Dazu muss man dazu sagen, in Anführungsstrichen, ich glaube, wir in Deutschland würden uns über 1,5% durchaus freuen. Deutlich pessimistischer ist das Münchner IFO-Institut. Dieses geht davon aus, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr fast nicht mehr wachsen wird und im kommenden Jahr um 0,8% schrumpft. Zusammenfassend kann man doch feststellen, es kam anders als von der Politik erwartet. Und deshalb lohnt es sich, nochmal die Wirkungsweise von Sanktionen genauer zu betrachten. Ich habe nämlich damals mit jemandem gesprochen, der eigentlich ziemlich treffgenau gesagt hat, was zu erwarten ist. Dass nämlich Sanktionen länger brauchen, bis sie wirken. Ich habe gesprochen damals mit Professor Rolf Langhammer vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Das Gespräch ist immer noch hochaktuell und ich finde, es lohnt sich, es heute nochmals anzuhören.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vernta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vernta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vernta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vernta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vernta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vernta lässt sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vernta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vernta.com/bto. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem damaligen Gespräch mit Professor Langhammer kommen, noch dieser Hinweis. Hörerinnen und Hörer, die auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr zum Laufenden zu bleiben, können sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30 und natürlich wieder in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Rolf Langhammer, welches sich 80 Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine im Jahre 2022 mit ihm geführt habe.
Professor Rolf Langhammer war von Oktober 1997 bis zum August 2012 Professor am IFW Kiel und von 2007 bis 2012 auch Vizepräsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Seit seiner Pensionierung im August 2012 ist er als Handelsexperte am IFW tätig geblieben.
Sehr geehrter Herr Professor Langhammer, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Herr Stelter. Ich freue mich auch.
Herr Langhammer, ich möchte mit Ihnen sprechen über Russland, über die russische Wirtschaft, über die Wirkung der Sanktionen. Wir haben ja gerade jetzt das 6. Paket der EU an Sanktionen gegenüber Russland. Und ich habe mal nachgeschaut, seit Kriegsbeginn hat der Euro ungefähr 6% verloren gegenüber dem Dollar. Der Rubel hingegen, der steht, glaube ich, sogar auf demselben Kurs, sogar etwas höher als zu Kriegsbeginn. Also Russland scheint eigentlich vom Krieg weniger getroffen zu sein als die EU.
Ja, bislang. Und natürlich hat der Wechselkurs wenig zu tun jetzt mit den Sanktionen. Das hat eher etwas zu tun mit der amerikanischen Geldpolitik. Die erhöhen die Zinsen, die Zinsdifferenz zwischen Euro und Dollar weitet sich. Und natürlich ist in Krisenzeiten eher der Dollar als der Euro die Fluchtwährung. Das kommt noch hinzu. Der Rubel hat sich deswegen stabilisiert, weil die russische Zentralbank nicht dumm ist. Beziehungsweise die Chefin, die ist sogar recht klug. Jetzt gibt es eine Veranlassung, wenn man so will, ein Dekret des russischen Unternehmens auferlegt, 80% ihrer Devisenerlöse, und die gibt es ja noch, an die Zentralbank zu verkaufen, in Rubel, und das stärkt dann durch den Rubel.
Das heißt im Klartext, der Wechselkurs, das sind technische Faktoren, ich glaube Kapitalverkehrskontrolle gibt es ja auch noch von Seiten der Russen, nehme ich an.
Ja.
Das heißt, das spricht dafür. Aber auch die Realwirtschaft, habe ich gelesen, hat sich einigermaßen stabilisiert. Die Cafés seien voll in Russland, die Wirtschaft ging eigentlich einigermaßen gut. Auch die Inflationsrate war gar nicht so schlimm. Ich glaube, es gab sogar eine Zinssenkung so der Zentralbank, der klugen Frau, wie sie sagen. Also ist es so, dass Russland eigentlich machen kann, was es will, weil es so stark von der Binnenwirtschaft abhängt und gar nicht so sehr von dem, was wir im Ausland machen?
Da ist ein gutes Stück Wahrheit drin. Der Internationale Währungsfonds, der ja regelmäßig jährlich die makroökonomische Situation der Mitgliedstaaten des Währungsfonds untersucht, hat im Januar letzten Jahres der russischen Politik, wenn man so will, eine Eins mit Sternchen gegeben. Eine sehr solide Haushaltspolitik, seit Jahren Dedollarisierung, seit Jahren eine sehr straffe Ausgabenpolitik, also keine Schulden, keine Defizite. Der Schuldenstand der russischen Wirtschaft liegt etwa bei 20%. Davon können viele Staaten in der Welt nur träumen. Das hat, glaube ich, kaum jemand. Das heißt, Russland ist auf eine Kriegswirtschaft vorbereitet, was natürlich bedeutet, dass Russland mittelfristig die ganzen Kosten einer Kriegswirtschaft, einer autarken Wirtschaft wird tragen können. Aber kurzfristig hat Russland eben eine Möglichkeit, diese Sanktionen abzuwettern. Vor allen Dingen hat es sehr viele heimische Ersparnisse angehäuft. Es ist also ein Vermögensfonds, den es zumindest jetzt nutzen kann. Hinzu kommt noch, dass die Sanktionen ja nicht komplett sind. Das heißt also, Nahrungsmittel, pharmazeutische Artikel können weiterhin mit Russland gehandelt werden. Es gibt kein Embargo gegen russische Häfen, wie wir es 1962 bei der Kuba-Krise hatten. Also es kann weiterhin nach Wladiwostok, Murmansk oder auch nach St. Petersburg exportiert werden. Und es gibt halt viele Länder, und da will ich gar nicht allein nur von China sprechen, sondern vor allen Dingen auch sehr viele Länder in den Entwicklungsregionen, also Lateinamerika, Asien und Afrika, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen. Das heißt, wir haben kein komplettes Sanktionspaket, wir haben kein komplettes Embargo, und deswegen kann angesichts der relativ guten fiskalischen Situation in Russland diese Sanktionswelle zunächst einmal noch abgeritten werden.
Jetzt betone ich mal, wir beide sind keine Kriegsfreunde und wir beide sind sicherlich keine Freunde der russischen Aggression hier. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann klingt es für mich so ein bisschen so, ich sage, okay, also erstens, die Russen waren vorbereitet, solide Staatsfinanzen. Die Russen haben auch schon die Währungsreserven diversifiziert. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil ja doch die Währungsreserven eingefroren wurden. Das war ja historisch sozusagen der große Schritt, der getan wurde. Aber nachdem sie immer noch was verkaufen können, auch an Länder, die eben keine Sanktionen erlassen und darüber hinaus eine gute Ausgangslage hatten, kann man ihnen eigentlich mit Sanktionen gar nicht richtig wehtun?
Zunächst einmal, ja. Nun wissen wir nicht, was mit einem Gasembargo sein wird. Das hätte schon erhebliche Konsequenzen. Zurzeit läuft das noch nicht, aber vielleicht fällt ja die Entscheidung Ende Mai, wenn dieser Trick, den die Russen von uns verlangen, also zwei Konten zu eröffnen und auf ein Dollarkonto einzuzahlen und gleichzeitig das Geld dann auf ein Rubelkonto zu überweisen, was natürlich überhaupt keinen Effekt hat, denn die westlichen Unternehmen kaufen ja keine Rubel am Markt, aber nichtsdestoweniger könnte Putin seinen Leuten verkaufen, dass der Westen eingeknickt ist und sozusagen seinen Vorstellungen folgt. Das wäre also ein Gasembargo, ist sicherlich eine völlig neue Situation. Das wäre ein Gamechanger. Aber es kommen meines Erachtens zwei Dinge hinzu. Erstens, wenn die Amerikaner die zweite große Stufe ihrer Sanktionen zünden würden, das heißt, allen Ländern untersagen, nach Russland zu exportieren, und zwar Produkte, in denen auch nur ein Zipfelchen amerikanischer an Vorleistungen stehen, also im Wesentlichen natürlich elektronische Bauteile, das würde sehr viele Länder treffen und die Amerikaner könnten das nachverfolgen, dann wäre das schon eine sehr, sehr wichtige Schwächung der russischen Wirtschaft. Und natürlich, vor allen Dingen, wissen wir nicht, was China macht. China ist groß genug, um leider die Sanktionen zu einem großen Teil jedenfalls vorübergehend zunichte zu machen oder zu konterkarieren. Aber die Russen sind ja kluge Rechner. Sie werden sich das auch genau ausrechnen, was es sie viel kostet, angesichts der relativen Schwäche ihrer heimischen Wirtschaft zurzeit, Stichwort Covid. Aber sie möchten es natürlich auch nicht mit ihren beiden wichtigsten Kunden. Auf der einen Seite sind sie Gläubiger der USA und auf der anderen Seite sind die USA und die Europa die wichtigsten Märkte. Mit denen wollen sie es nicht verderben. Also die Frage ist, wie lange diese sogenannte unverbrüchliche Freundschaft noch hält. Da hätte ich schon ein Fragezeichen. Und das wären eben zwei ganz wichtige Dinge, die Russland wirklich schwächen würden. Was Russland zurzeit schwächt, beziehungsweise mittelfristig sich sicherlich sehr negativ auswirken wird, ist die Tatsache, dass Russland nicht in der Lage ist, die notwendige Modernisierung seiner Öl- und Gasindustrie mit Technologie aus dem Westen zu bezahlen und vorzunehmen. Das ist unterbunden. Das wirkt sich aus, denn wenn wir jetzt einen Produktionskosten von 10 bis 15 Dollar pro Barrel in den USA in Russland haben und wenn wir gleichzeitig sehen, dass etwa 40 bis 60 Dollar erforderlich sind, laut Schätzung des Währungsfonds, um die ganzen Reinvestitionen zu tätigen, um den Kapitalstock der Industrie auf Vordermann zu halten, dann sehen wir diese große Diskrepanz. Das heißt, Putin wirtschaftet seine Wirtschaft runter, mittelfristig. Wir wissen aber nicht, was mittelfristig konkret heißt, ob das jetzt Ende des Jahres ist oder nächstes Jahr. Auf jeden Fall, er wird einen hohen Preis in seiner Wirtschaft zahlen müssen, für die Kriegswirtschaft. Und dadurch, dass er eben, dass die Modernisierung seiner Wirtschaft und seines Rückgrats, nämlich der Öl- und der Rohstoffindustrie, unterbleibt. Aber auf der anderen Seite, kurzfristig, kann er der Bevölkerung eine ganze Menge Leid auferlegen, er kann die Ausgaben kürzen und dadurch natürlich auch einen Inflationsschub zumindest in Grenzen halten.
Jetzt haben Sie verschiedene Punkte angerissen. Also zum einen, glaube ich, ganz klar, die Chinesen haben die strategische Frage, was machen sie? Wie hoch sind sie bereit, einen Preis zu bezahlen mit ihrer Freundschaft zu Russland oder der Bindung an Russland? Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dass eine Kombination aus dem rohstoffreichen Russland mit dem technologisch immer stärkeren China natürlich durchaus eine Weltmacht darstellen kann. Aber ich würde nochmal eine Frage stellen, weil Sie haben so gesagt, ja, Gas ist ein Gamechanger. Ich meine, ich habe jetzt immer gehört, dass die entscheidenden Einnahmen von Putin aus dem Öl stammen und nicht aus dem Gas. Ich habe verstanden, dass man Gas nicht umleiten kann, aber finanziell ist doch das Öl wichtiger. Auf der anderen, darum gibt es ja das Ölembargo jetzt der G7, wobei ich so die Frage aufwerfe, Sie haben es ja auch schon gesagt, nicht mal alle machen mit. Na gut, dann haben wir längere Transportwege, aber dann kaufen die innerhalb einen entsprechenden Abschlag das Öl, was wir nicht kaufen, also eigentlich ändert sich ja noch nichts und darauf verbunden, mit langer Frage, natürlich auch noch, wenn Sie sagen, ja gut, der braucht 65 Dollar braucht er pro Barrel. Es geht ja zurzeit deutlich mehr. Ich habe verstanden, 15 Dollar braucht er, um sich zu finanzieren. Das habe ich gerade gelernt, 65 Dollar braucht er zum Investieren. Auf der anderen Seite, wenn er nicht investiert, ja gut, dann hat er einen schrumpfenden Output in der Zukunft. Auf der anderen Seite, die Welt wird noch Jahrzehnte am Öl hängen. Dann kann es ja auch sein, dass er in 10 Jahren wieder modernisieren kann und dann wieder mehr Geld verdient. Oder sein Nachfolger. Also für mich klingt es halt so ein bisschen, so ich sage, naja, ich habe so ein großes Fragezeichen an der Sanktionspolitik im Sinne von, ist das der richtige Weg?
Also die Sanktionen, das wissen wir ja aus der Sanktionsliteratur, da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele. Ökonomen sind ja Erfahrungswissenschaftler, die fragen immer, haben wir schon mal sowas gehabt? Natürlich haben wir schon sowas gehabt und es gibt so die Standardregel, also 2/3 der Funktionen funktionieren nicht, 1/3 funktioniert, aber auch bei dem 1/3 muss man Fragezeichen setzen, weil es sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Wir haben von Kuba über Südafrika, Iran jede Menge an Evidenz und die Russland ist ein besonderes Kaliber. Erstens, weil es natürlich eine Volkswirtschaft ist, die nicht nur die fossilen Energien sozusagen hat als großes Land, sondern eben auch die, wenn man so will, grünen Metalle, die wir in Zukunft auch haben wollen. Von Palladium über Zink, Zink und Kupfer und so weiter. Das werden wir brauchen. Die Russen haben das. Das ist das eine. Das andere ist, jetzt in der kurzfristigen Situation kann das Ölembargo seine, wenn es denn wirklich kommt, das ist ja noch gar nicht sicher, wir haben ja innerhalb der EU durchaus Meinungsverschiedenheiten, aber wenn es kommt, wird es vielleicht nicht die Wirkung entfalten, die wir vielleicht erwarten, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Russland braucht Öl jetzt selber in einer Kriegswirtschaft. Die Panzer fahren ja nicht ohne Öl, sondern das hat schon erhebliche Konsequenzen, also sehr energieintensiv ist die Wirtschaft jetzt. Was heißt die Wirtschaft? Die Kriegswirtschaft. Ja, auf der anderen Seite ist unsere konjunkturelle Erholung deutlich schwächer als erwartet. Wir müssen ja ständig unsere Prognosen herunterrevidieren. Das heißt also, auch bei uns nimmt aufgrund des geringeren Wachstums die Importnachfrage ab und auch die Nachfrage nach Öl. Das wäre bei 4% Wachstum schon erheblich wirksamer, ein Embargo, als nur bei 2%. Also wir haben zwei Faktoren, die, wenn man so will, die Wirkung des Ölembargos schwächen. Und das ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt. Und wir haben bisher nicht immer ein bisschen vernachlässigt, wie eigentlich die heimische Nachfrage nach Öl in Russland ist. Und die Kriegswirtschaft braucht Öl. Das heißt, die heimische Nachfrage wird steigen. Das heißt, von da aus, kurzfristig ist natürlich das Signal wichtig, das politische Signal. Aber die wirtschaftlichen Konsequenzen sind zunächst einmal durch die Situation in Europa und in der Weltwirtschaft einen und zum anderen auch in Russland selber beschränkt.
Sie haben jetzt mehrmals betont, mittelfristig. Jetzt machen wir mal ein mittelfristiges Bild. Also wir hoffen, der Krieg ist bald zu Ende, aber selbst wenn es zum Kriegende kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, Sanktionen aufgehoben werden, erstmal gering. Das ist der Schaden zu großen Russland angerichtet hat. Wie geht es denn weiter? Also er kann weniger Technologie investieren, vermutlich, wenn diese Sanktionen kommen, der Amerikaner für Technologie, als er sonst könnte. Aber Rohstoffreichtum bleibt bestehen. Er findet andere Abnehmer. Er wird auch andere finden, die ihm Technologie liefern. Klar, wir haben keine Kristallkugel. Aber wenn wir mal sagen würden, in 5 Jahren.
Unmöglich. Wir können es nicht sagen. Wir hoffen ja, dass das System von innen implodiert. Dass also der Widerstand der Menschen gegen diese Politik, gegen den Krieg, so stark wird, dass er in irgendeiner Weise einlenken muss, dass es ihm zu teuer kommt, dass also Besteuerungsbasis schrumpft. Das heißt, die schrumpfende Wirtschaft, und das ist ja ganz klar, die Wirtschaft schrumpft, die vermindert auch seine interne Besteuerungsbasis, Stichwort Einkommensteuer und so weiter. Er braucht unter Umständen auch mehr Ausgaben mittelfristig. Er hat ja heute auf dem Roten Platz angekündigt, dass er die Hinterbliebenen der getöteten Soldaten unterstützen wird. Das geschieht natürlich aus dem Staatshaushalt. Das heißt, er braucht das Geld. Das heißt, er wird ein Graben in die Gesellschaft hineintreiben. Die Gruppe, die er braucht für die politische Unterstützung, das ist das Militär, die Sicherheitsorgane und natürlich auch die Sozialausgaben für die Hinterbliebenen, denen muss er etwas geben. Und anderen muss er vielleicht etwas wegnehmen. Ja? Und das heißt natürlich, er treibt einen Keil in die Gesellschaft. Es könnten sich auch schwarze Märkte bilden, die er unbedingt unterbinden muss. Das ist ganz gefährlich. Also wir rechnen oder hoffen damit, dass sich das System von innen implodiert. So, das wissen wir aus der Sanktionsliteratur. Das ist ganz, ganz wichtig. Was das bedeutet, ob Putin in 5 Jahren noch in irgendeiner Weise was zu sagen hat oder ob andere was zu sagen haben und ob es in irgendeiner Weise ändert, wissen wir nicht. Russland ist ein Sonderfall, denn es hat ja über 100 Jahre überhaupt keine Berührung an sich mit westlicher Demokratie gehabt. Was wir sehen, ist, dass Autokratien wachsen in der Weltwirtschaft. Wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr mehr Autokratien in der Welt als Demokratien. Das ist ein sehr beunruhigendes Zeichen. Auf der anderen Seite ist es klar, die ökologische Transformation, die wir jetzt mit größter Geschwindigkeit vorantreiben werden, die bedeutet aber auch, dass wir Produkte brauchen, die teilweise Russland hat und die wir von Russland kaufen wollen, wenn wir sie nicht woanders hier bekommen. Das heißt, es geht wieder darum, können wir die Abhängigkeit von Russland so weit in nächster Zeit minimieren, dass es nicht wieder zu einer solchen Situation kommt. Aber wie gesagt, die Kristallkugel, die ist total unklar. Also ich würde nicht reinschauen. Ich würde auch nicht irgendeine Prognose machen, wie lange dieser Krieg dauert. Und wir wissen auch nicht, was die Diplomaten Ramp-off nennen. Das heißt, wie bieten wir Putin einen Weg aus dieser Reuse, in die er sich selber hineingebracht hat, wieder rauszukommen, gesichtswahrend. Das alles sind Dinge, die ich als Ökonom nicht beurteilen kann. Aber es ist ganz klar, sie sagen, wir werden über viele Jahre noch am Upstream-Produkt hängen. Rohstoffe werden weiter wichtig sein, nennen wir sie grüne Rohstoffe. Früher waren es vielleicht nicht grün, aber jetzt sind es grüne Rohstoffe, die werden wir brauchen. Und Russland als großes Land hat sie. Ja. Hinzu kommen andere Faktoren, die wichtig sind. Bei der globalen Erwärmung spielt die Erwärmung der Permafrostböden eine große Rolle. Wir brauchen Russland natürlich, um die Klimaerwärmung zu begrenzen und so weiter und so weiter. Das heißt, das weiß er alles. Ja, das weiß er alles und das wird er sich auszahlen lassen.
Also, Sie sagen, Russland hat sich extrem gut vorbereitet auf den Krieg, was die Staatsfinanzen betrifft und die Struktur des Haushaltes und Vermögensfonds und ähnliches angelegt, habe ich im Podcast auch gesprochen. Sie haben es nicht erwähnt, aber ich würde sagen, nach dem Motto, ja gut, die Russen haben auch angefangen, frühzeitig strategisch zu denken, Stichwort Exportstopp für Düngemittel. Das haben sie auch schon früher gemacht, ja. Das war ja schon letztes Jahr im Herbst. Die Russen haben vorher schon bei uns die Gasspeicher nicht so richtig aufgefüllt, um uns früher unter Druck zu setzen. Die Russen haben alternative Käufer für ihre Produkte, die wir mit Sanktionen belegen, weil es gibt keine einheitliche weltweite Front. Und wenn überhaupt, könnte man es versuchen, über den Technologiehebel mit Sekundärsanktionen der USA zu erzielen. Aber das wirkt auch erst mittelfristig. Das hat keine Wirkung auf den unmittelbaren Krieg. Und jetzt sagen sie, okay, Gas wäre schmerzhafter. Aber jetzt haben wir nicht groß darüber gesprochen, wie man so Worte zu sagen. Aber eigentlich würde Gas ihn auch nicht unmittelbar zum Aufgeben zwingen. Dann halt verkauft das eben nicht. Sie haben gesagt, es gibt ja eine umfangreiche Studie über die Wirkung von Sanktionen. Was sagen denn Ihre Studien zum Thema, wie man aus so einem Sanktionsregime wieder rauskommt? Nehmen wir mal an, irgendwann gibt es mal eine bestimmte territoriale, keine Ahnung, eine Grenzziehung auf der Ukraine. Dann wird doch der Westen sagen, akzeptieren wir nicht. Die Ukraine wird sagen, akzeptieren wir nicht. Was ist die Lehre aus vergangenen Enden von Sanktionsregimen? Enden die immer damit, dass der mit Sanktionen Belegte dann aufgibt? Was ist so die Empirie?
Also, das ist das Problem, das für Russland wirklich sui generis ist, was Einmaliges. Hier geht es um ein Regime oder ein Land, das versucht, in eine zaristische Vergangenheit hineinzutauchen und territorial sich wieder auszudehnen. Das haben wir bei den anderen Sanktionsfällen, denken wir an Kuba, denken wir an Südafrika, nie gehabt. Da ging es um Regime und einen Regimewechsel. Hier geht es darum, wie können wir diesen Expansionsdrang, den Putin ja hat, gegenüber, sagen wir mal, seiner Einflusszone. Wie können wir den begrenzen? Und das ist natürlich eine Frage an die Ukraine, wie weit sie bereit ist, bestimmte Dinge zu akzeptieren. Und ohne eine Zustimmung der Ukraine zu bestimmten territorialen Zugeständnissen oder administrativen Zugeständnissen, Stichwort Autonomie von Luhansk oder Donetsk oder zur Krim, wird es nicht gehen. Das ist ganz klar. Das ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir unsere weiteren Schwächen natürlich, logistischer Art und territorialer Art. Sie kennen den Suwalki-Gap zwischen Litauen und Belarus. Da ist auch immer das Drohpotenzial Putins da. Das heißt also, im Grunde genommen passt die alte Sanktionsliteratur, die wir haben, das ist ein Apartheid-Regime, Kuba, Iran, die passt für ein Retro-Regime, das in den Kategorien des späten 19. Jahrhunderts denkt, passt es nicht. Und das macht die Sache so schwer. Wir können also wirklich schwer abschätzen, wie wir mit einem Land umgehen, das territorial sich ausdehnen möchte. Und wir sagen, das ist ein No-No. Sowas gibt es nicht, sowas kann nicht akzeptiert werden. Und von daher ist ja auch der Widerstand des Westens so zu erklären, zu sagen, dieser einseitige Expansionsdrang, territorial, den werden wir nicht akzeptieren. Und es liegt ganz in den Händen der Ukraine, welche Vorstellung sie dabei hat, uns unter Umständen, ja, Putin in irgendeiner Weise entgegenzukommen, was uns natürlich zutiefst widerstrebt, dem Aggressor etwas noch in die Hand zu geben. Aber das ist eine Frage, die politisch und diplomatisch ausgehandelt werden muss. Ökonomisch haben wir einen relativ schwachen Hebel in der kurzen Sicht. Also wir vergleichen hier immer die Kosten der Sanktionen für den, der die Sanktionen verhängt, mit den Kosten der Sanktionen für den Betroffenen. So, diese Relation ist ganz wichtig. Und die ist bei den Amerikanern am besten. Das heißt, die können am meisten mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Sanktionen den Russen schaden. Auf der anderen Seite ist der Schaden für Russland am größten, wenn sich China an den Sanktionen beteiligt. Ja, und das sind die beiden, wenn man so will, Fragezeichen, die wir haben. Und solange das nicht geklärt ist, können wir nichts Klares sagen.
Das heißt aber eigentlich, wenn wir jetzt mal ehrlich sind mit uns beiden jetzt im Gespräch, Sanktionen wirken nicht. Und wenn der Westen das ernst meint, setzt der Westen auf eine militärische Lösung.
Ich sage nicht, dass sie nicht wirken. Ich sage nur, dass sie jetzt nicht wirken. Oder dass sie jetzt bei jemandem, der nicht aufs Geld schaut und nicht, und dem es egal ist, und solange die Bevölkerung ihm noch folgt, nach dem Motto, dann werden wir weiter den Gürtel enger schnallen und das ist uns egal, aber sie kriegen uns nicht in die Knie, denn sie wollen uns ja erniedrigen. Bei einer solchen Lage kommen wir mit den normalen Sanktionen zunächst einmal nicht weiter. Das ist der Punkt. Und die andere Frage ist, wie stellt sich die Ukraine dar und gibt es eine Möglichkeit oder gibt es irgendwo eine Ermüdung? Wir hoffen, wie gesagt, dass der Widerstand innerhalb Russlands wächst, wenn mehr Transparenz besteht, darüber besteht, was es wirklich an Menschenleben kostet. Alles andere wirtschaftlich, sagen wir mal, ich habe ja einmal gesagt, die Menschen können auch ohne Gucci-Taschen auskommen und die vielleicht stürzen die Oligarchen, das wissen wir auch nicht. Aber zunächst einmal sieht es nicht so nach aus, als ob die wirtschaftliche Basis, die für ihn wichtig ist, als ob die zusammenbricht. Das sehe ich zurzeit noch nicht.
Professor Langhammer, vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Kiel.
Ich danke Ihnen, Herr Stelter. Bis dann.
Für die großen und kleinen Investitionen in Ihrem Unternehmen gibt's die Sparkasse. Ob Gewerbeimmobilie, Modernisierung oder Investition in moderne Technik, die passende Finanzierung gibt's bei uns. Einfach, sicher, fair. Wir sind für Sie da, vor Ort oder digital. www.mbs.de/Firmenkunden.
Soweit die heutige Ausgabe von BTO Refresh. Ich hoffe, Sie fanden es interessant und spannend, so wie auch ich. Und ich freue mich natürlich, wie immer, auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.